Ich würde gerne meinen Vortrag mit einem kleinen Filmbeitrag anfangen, da einzustimmen, und dann beginne ich dazu was zu sagen.
Im August gründete eine winzige rechtsradikale Partei diese Truppe. Zwei Monate später marschieren bereits 600 neue Gardisten. Im Kriegsfall wollen diese Uniformierten ihr Land mit der Waffe verteidigen, denn Ungarn sei akut bedroht. Durch wen, bleibt unklar. Fast alle tragen eine Apartfahne als Accessoire, auch die Kleinsten. Die Fahne erinnert an den großen Führer der Ungarn, Apart, dessen Reich sich einst deutlich weiter erstreckte als die heutigen Landesgrenzen. Die Botschaft ist klar, her mit den alten ungarischen Gebieten, die heute etwa zu Rumänien oder zur Slowakei gehören. Inzwischen ist die Garde zu ihrem Eid angetreten. Es tropft das Pathos, dem Volk und der Nation schwören sie ewige Treue und flehen dabei um göttlichen Schutz. Ehren. Aber selbst die normalen Sympathisanten der Garde reden jetzt, nach deren Abmarsch, Klartext.
Wenn es den Juden hier nicht gefällt, dann sollen sie doch abhauen. Das Land gehört uns. Wenn den Juden dieses Land und das ungarische Volk nicht zusagen, dann sollen sie doch einfach gehen.
Ehrenspalier für den bekennenden Antisemiten Bischof Lorant Hegedűs. Die ungarische Garde wird von mehreren Priestern der christlichen Kirchen in Ungarn unterstützt. Und das ganz offen.
Das Land gehört demjenigen, der es bevölkert. Das ist ein göttliches Gesetz. Wir müssen das Karpatenbecken bevölkern. Wir dürfen nicht zulassen, dass hergelaufene Fremde das Land zu sich, zu ihrem Eigentum machen. Die linke Ideologie ist eine Ausgeburt des Judentums. Die jüdische Psyche war noch nie schöpferisch, sondern hat sich fremdes Gedankengut angeeignet. Die linke internationale Ideologie ist das wichtigste geistige Mittel im furchtbaren Imperialismus und im natürlichen und organischen Nationalismus des Judentums. Diese Psyche, die über 5000 Jahre durch Aberglauben und Rassenwahn geprägt worden ist, ist in ihrer wahnhaften Vorstellung vom Auserwähltsein der 2000 Jahre alten europäischen Kultur und dem Humanismus fremd und verdächtigend und feindlich gesonnen. Ich habe es ein bisschen gekürzt, meinen Text. Dann sehen wir, wie die Menge ruft, Djurcan verschwinde, Djurcan hau ab. Und dann sagt der Pfarrer, im Sinne von unserem feurigen Dichter Petöfi rufe ich Simon Peres und all denjenigen zu, die sich unser Land nehmen wollen, nehmt ihr euch eure Hurenmutter und nicht unsere Heimat. Amen. Was bei diesen Bildern aufgefallen ist, die sind alle 2007 gedreht worden, im Herbst 2007. Also zunächst mal ist die ungarische Garde 2007 am 25. August eingeweiht worden, beziehungsweise ins Leben gerufen worden. Die ersten 56 Mitglieder sind am 25. August vor dem Präsidentenpalais in der Burg von Budapest eingeweiht worden oder haben halt ihren Eid geleistet. Und die Zahl 56 hat eine mystische Bedeutung in Anspielung auf die Revolution 56, 1956, weil sich die ungarische Garde als eine Befreiungsgarde versteht. Was an diesen Bildern sichtbar war, dass es eben keine Jugendlichen waren, nur Jugendlichen, die demonstriert haben. Die Zahl der Sympathisanten war sehr groß, mehrere tausend Menschen bei diesen Gardenfeierlichkeiten. Gab es so etwa 2.000 bis 3.000 Sympathisanten, außer den Gardisten, und dass eben auch die Kirche mit involviert war. Teilweise hat die Kirche diese Gardenweihen bzw. Vertreter der Kirche gesegnet und die Fahnen gesegnet und so weiter. Die Garde wurde, wie gesagt, 2007 eingeweiht, ins Leben gerufen. Danach sind ab diesem 25. August an allen nationalen Feiertagen weitere 600 Mitglieder neu dazugekommen. Inzwischen hat die ungarische Garde etwa 3.000 bis 4.000 Mitglieder, vielleicht sind es 3.800. Die Zahl wechselt immer ein bisschen. Also es ist schon eine ganze Menge. Die Garde ist dann 2009 verboten worden, rechtskräftig verboten worden, aber wie Gábor Vona, der Gründer der ungarischen Garde und der Leiter der Partei oder der Chef der Partei Jobbik, der rechtsradikalen Jobbik, immer wieder betont, lässt sich die Garde nicht verbieten, weil das eigentlich eine Glaubensgemeinschaft ist. Sie glauben daran, die Nation erlösen zu können. Beim nächsten Bild sehen wir die Neubildung der ungarischen Garde. Sie ließ sich nicht verbieten, sie hat sich neu gebildet. Im Sommer 2009 haben sich die Gardenmitglieder, die über 3000 Mitglieder, feierlich umgezogen und haben gesagt, ab jetzt heißen wir neue ungarische Garde, sodass wir eine neue Garde sind, wir lassen uns nicht verbieten. Das sind jetzt Reden hier, die nicht so wichtig sind im Einzelnen. Wichtig ist, dass eben Gábor Vona, hier sehen wir auch den Begründer der ungarischen Garde und den Chef der Partei Jobbik. Also das sind zunächst mal so Stimmungsbilder aus Budapest, die richtige Ausführung kommt jetzt. Dann, der sagt einen wichtigen Satz, der heilige Turul, das ist ein Greif, der heilige Greif werde denjenigen strafen, der unsere Garde verbieten will. Dann kommen, das ist bezeichnend, da komme ich nochmal drauf zu sprechen, dann kommen nochmal weitere Reden, was eben sehr bezeichnend ist auch hier, es sind bei weitem nicht nur Jugendliche, sondern es sind Menschen, ältere, gesetzte, bürgerliche Menschen, die zujubeln. Ich will Ihnen einmal zeigen, wie in der Garde. Hier sehen wir den Leiter der ungarischen Garde. Sekunde, ich will Ihnen zeigen, wie gegrüßt wird. Hier im Hintergrund sehen wir immer die rot-weiß gestreifte Apartheid-Fahne, das ist die faschistische Fahne. Wenn wir hier sehen, ist eben der erste Verteidigungsminister nach der Wende, dieser Mensch, der war also der erste Verteidigungsminister der ersten demokratisch gewählten Regierung und ist inzwischen bei der Garde gelandet. Gegrüßt wird in der ungarischen Garde so, das ist der sogenannte ungarische Hitlergruß, dass der eine sagt, Gott gebe uns, und dann antwortet die Menge, eine schönere Zukunft. Und dabei erhebt man oft, eine schönere Zukunft haben die jetzt alle im Chor gerufen. Und das ist eben der jetzige ungarische Hitlergruß. Das ist hier Krisztina Morvai, die inzwischen Europaabgeordnete geworden ist und im Europaparlament sitzt für die Partei Jobbik. Gut, die Reden an sich sind im Moment nicht so interessant. Was interessant ist, ist eben, dass am Ende dieser Veranstaltung die sogenannte transsilvanische Hymne gesungen wird. Das ist eine Art transsilvanische Hymne. Transsilvanien ist ein Landstrich von Rumänien, das gehört heute zu Rumänien. Und das ist eine revanchistische Hymne. Man will eigentlich damit ausdrücken, wir wollen Transsilvanien zurückhaben. Was wir hier sehen, ist die Inbrunst, mit der die Gardenmitglieder ihren Eid ablegen. Das ist auch sehr wichtig zu sehen, dass es sich hier um einen Glaube eigentlich handelt. Und was wir hier sehen, ist, die Gardenmitglieder legen ihren Eid eigentlich vor der sogenannten Heiligen Ungarischen Krone ab. Hier sehen wir natürlich nicht die originale Heilige Ungarische Krone. Die wird, das museale Stück wird aber nicht in einem Museum, sondern im ungarischen Parlament aufbewahrt. Hier sehen wir eine Replik, eigentlich wahrscheinlich aus Kunststoff, aber das ist hier nicht interessant. Das Interessante ist der Mythos, der dahinter steckt. Also es ist ein sehr mythisches Moment in dieser Garde. Die Menschen, die wir hier sehen, sehen eigentlich aus wie Druiden. Das sind die sogenannten Gardenwächter oder sind Druiden in einem neuartigen Tempel, die nehmen halt den Eid ab. Immer, die erscheinen immer dort, wo die Krone auch erscheint. Die heilige ungarische Krone spielt heutzutage eine sehr große Rolle in Ungarn. Und zwar vor allem auch im Parlament, wo sie, wie gesagt, im Jahre 2000 überführt wurde vom damaligen Ministerpräsidenten zum Millenniumstag im Jahre 2000 von Viktor Orban. Viktor Orban war, der heutige Ministerpräsident, war zwischen 1998 und 2002 bereits ungarischer Ministerpräsident. Und damals wurde die Krone eigentlich resakralisiert, wie man das auch sagt. Eine Abgeordnete der Fidesz-Partei, der heutigen Regierungspartei, erzählt hier Folgendes. Was meine Situation erleichtert, ist, dass in diesem Haus die heilige ungarische Krone aufbewahrt wird. Wenn die im Sitzungssaal für mich unerträglich werden, dann komme ich hinaus zu der heiligen ungarischen Krone, bete zu ihr und bitte sie um Hilfe. Denn die ungarische Krone ist hier im ungarischen Parlament eine Persönlichkeit. Das Parlament ist sowieso nur deshalb da, damit wir denen vorspielen, dass es in Ungarn ein Mehrparteiensystem gibt. Jetzt mache ich eine kurze Pause. Sie sagt es etwas später, was ich hier zitiere. Ich habe seit 1990 oft daran gedacht, dass wir hier in einem ausgeraubten Land leben und fragte mich, wer dieses Land ausraubte. Das waren die. Die haben alles verstaatlicht und damit zuerst das Land ausgeraubt und jetzt tun sie das Gleiche, nur unter dem Stichwort der Privatisierung. Die sind reich geworden, weil sie dem Volk alles genommen haben, was sich das Volk in den 40 Jahren zusammenverdient hat. Die lebten wie Parasiten im Körper der Nation aus dem, was sie verstaatlicht hatten. Danach kam die sogenannte Wende. Und die, die sich inzwischen mit diesen Methoden auskannten, die sind heute die Milliardäre geworden. Ebenso wie Janusz Kadar ein Verräter war, so ist auch Ferenc Gyurcsány ein Verräter. Darin sind sie einander gleich. Was wir in dieser Rede, sie ist jetzt also Fidesz-Abgeordnete. Fidesz ist ja die Regierungspartei, das heißt, es ist als eine quasi eine Meinung der Regierung auch anzusehen, was sie hier sagt. Und das wird auch immer kommuniziert. Es wird kommuniziert, dass die jetzigen Sozialisten, vor allem Ferenc Gyurcsány, eben genau das Gleiche machen wie die damaligen Sozialisten 40, 45 Jahre zuvor, also im Realsozialismus. Und man will eigentlich verdeutlichen mit der Kommunikation von den Medien und auch was die Fidesz-Politiker kommunizieren, dass hier also eine Kontinuität, dass es hier eine Kontinuität gibt von Rákosi, von dem ungarischen Stalin eigentlich, von der Stalin-Zeit bis heute eigentlich, bis 2010, bis die sozialistische Regierung abgewählt worden war. Erst jetzt war die richtige Wende, das ist also das Wesentliche in ihrer Kommunikation, dass die richtige Wende hat sich also im Jahre 2010 vollzogen mit den Parlamentswahlen. Wichtigster Feind ist eigentlich also Ferenc Gyurcsány, der ehemalige Ministerpräsident der sozialistischen Regierung, der Ministerpräsident der sozialliberalen Koalition. Und tatsächlich erscheint er in verschiedenen rechtsradikalen bzw. sogenannten bürgerlichen Zeitungen. Soll ich das vielleicht nochmal? Karikiert zum Beispiel hier eigentlich sehr geschickt als Stalin. Und damit will man andeuten, er ist nichts anderes als ein Stalin im modernen Gewand. Weiter erscheint, das ist eine rechtsradikale Homepage, erscheint Ferenc Gyurcsány als Rabbiner. Oder hier zum Beispiel als Zielscheibe und darunter steht Jagd auf Gyurcsány. Also man konnte ein Poster zum Beispiel bekommen mit seinem Bild und man konnte drauf schießen. Man kann übrigens auf rechtsradikalen Homepages Fußabtreter mit Bildern von Gyurcsány und linksliberalen Politikern bekommen. Hier ist es sehr wichtig, das ist wiederum auch ein Poster gewesen aus dem Jahre 2007 oder 2008 von einer rechtsradikalen Zeitung. Hier sehen wir die linksliberalen Politiker als Parasiten und ganz unten an der Wurzel eben wieder Ferenc Gyurcsány. In der ersten Reihe ganz unten sind linksliberale Medienmenschen, bekannte Medienmenschen und darüber eben sozialistische oder liberale Politiker. Was wichtig ist in diesem Bild ist, und das haben wir auch schon mal in der Rede von Maria Wittner, von dieser Politikerin gehört, ist eben die Biologisierung, dieses Parasitentum, das heißt, wenn etwas als Parasit erwähnt wird oder Ungeziefer, hier steht es oben, schütze dich vor Ungeziefer, das ist der ungarische Text, wenn etwas als Ungeziefer oder als Parasit dargestellt wird, dann haben wir es mit der Biologisierung Biologisierung zu tun. Und die Biologisierung ist ein sehr wichtiges Moment im Antisemitismus, weil es eben die Möglichkeit gibt, demjenigen, der, also dem Antisemiten, den Feind nicht als einen Menschen, als ein humanes Wesen zu betrachten, sondern als Tier. Und damit kommt der Mord, der Gedanke des Mordes näher. Dann ist es leichter, diese Schwelle zu überspringen und den zu ermorden. Wir wissen, dass, oder vielleicht wisst ihr oder wissen Sie, dass im Jahre 2008 und 2009 mindestens acht bis neun Roma, also das ist die bekannte Zahl, ermordet worden. Genau, es sind mehr, auf jeden Fall sind es mehr, aber die offizielle Zahl liegt bei dieser Zahl. Also selbst ich weiß von einem Mordfall. Insofern wissen andere sicher noch von mehreren Fällen. Und das ist die bittere Bilanz der letzten Jahre, dass also Menschen willkürlich ermordet wurden. Meine Deutung ist im Namen der Nation, aber das ist jetzt, ich gehe mal weiter, damit ich die Zeit nicht überziehe. Man kann sagen, dass die ungarische Gesellschaft eine Parallelgesellschaft ist. Es gibt eine große völkische und eine kleinere liberale, kosmopolitische und demokratisch denkende Seite. Das Völkische ist erstens ein organisches, biologistisches Denken, das die Nation als ethnisch homogene Gemeinschaft auffasst. Zu dieser Gemeinschaft, der ethnisch gemeinten magyarischen Nation, zählen auch die Minderheiten Ungarn, die außerhalb der heutigen Landesgrenzen in umliegenden Ländern Ungarns leben. Wir sehen hier das sogenannte Kleinungarn oder Rumpfungarn, wird es auch genannt, dessen Hände und Füße abgehackt sind. Dieser Wortschatz ist sehr bekannt aus Deutschland auch, zwischen den beiden Weltkriegen nach 1920. Und genau der gleiche Wortschatz ist auch in Ungarn zu hören, nun muss man das halt ins Deutsche übersetzen. Die Gebiete oberhalb, also nördlich vom heutigen Ungarn, die Slowakei, dann die Siebenbürgen, genannt auch Transsilvanien in Rumänien, dann südlich von Ungarn im heutigen Serbien und so weiter. Die haben früher zu Großungarn gehört, aber nicht die historische Wahrheit ist das Wichtige, sondern wieder der Mythos von Großungarn, dieser Großungarn-Mythos. Die Minderheiten Ungarn sind vor 90 Jahren nach dem Ersten Weltkrieg, als sich Ungarn in der österreichisch-ungarischen Monarchie auf der Verliererseite befand und im Friedensvertrag von Trianon 1920 zwei Drittel seiner Gebiete an die Nachbarländer abtreten musste, plötzlich Staatsbürger eines anderen Staates geworden. Diese zählen also heute zu der ungarischen Nation, das sind etwa 3 Millionen Menschen. Deshalb, also zweitens, handelt es sich beim völkischen Denken um ein imperiales Denken, weil es eben auch die ethnischen Magyaren Minderheiten in den umliegenden Ländern mit zum Magyarentum zählt. Das heißt, die jetzigen Grenzen Ungarns werden nach diesem Denken nicht beachtet. Deshalb ist es auch ein revanchistisches Denken, weil man ständig in den Kategorien von Großungarn denkt. So zum Beispiel im Alltag, bei der Wettervorhersage sehr oft im Fernsehen oder in Zeitungen und so weiter. Städtenamen in umliegenden Ländern werden auf Ungarisch genannt, sodass eigentlich derjenige, der nicht im Klaren darüber ist, dass diese Städte nicht in Ungarn liegen, meinen könnte, die würden noch immer zu Ungarn gehören. Man weiß vom völkischen Denken, dass es kein demokratisches Denken ist und es ist auf Feindbilder angewiesen, um sich selbst zu definieren und sich zu stabilisieren. Die Suche nach Feindbildern gehört also zum Automatismus dieses Denkens. Während also auf der einen Seite in diesem Denken die Minderheiten Ungarn in den Nachbarländern mit zu der ethnischen Gemeinschaft der Nation dazugerechnet werden, wird im Land selbst nach inneren Feinden gesucht. Feinde werden also konstruiert. Ungarn ist kein traditionelles Einwanderungsland. Die Feinde sind innere Feinde. Und diese Feinde sind in Ungarn vor allem die Juden, die Zigeuner und die Homosexuellen. Das heißt also drittens, dass das völkische Denken ein ausgrenzendes Denken ist. Und es geht in Ungarn einher mit Antisemitismus, Antiziganismus und Homophobie. Und neuerdings kommt auch die Armenfeind, also die Feindlichkeit gegen Arme hinzu. Der ungarische Antisemitismus richtet sich jedoch in seiner heutigen Form nicht immer gegen real existierende Juden, sondern gegen alle Menschen, die antisemitischen Stereotypen entsprechen. Das sind vor allem die Kosmopoliten und Linksliberale und die linksliberale Intelligenz oder zum Beispiel ganz einfach die urbane Lebensweise, die dem antisemitischen Stereotyp der sündigen Großstadt entspricht. Im Endeffekt wird in Ungarn alles, was dem völkischen Denken nicht entspricht, als jüdisch abgestempelt. Und so kann eben auch die EU eine von Juden gemachte oder verjudete Gemeinschaft sein, die eigentlich fremdbestimmt sein soll. Es gibt auch einen Terminus dafür, Zionistik occupied heißt das, zionistisch besetzt. In rechtsradikalen Kreisen in Ungarn spricht man von der sogenannten Tel Aviv-New York-Brüssel-Achse. Hinter dem völkischen Denken steckt ein irrsinniges Gewaltpotenzial, wie wir das sehen im Zusammenhang mit den Morden zum Beispiel in den letzten Jahren. Wenn wir uns nun fragen, in welchen Bereichen der Gesellschaft dieses völkische Denken konkret zum Ausdruck kommt, dann muss man sagen, in allen Gesellschaftsschichten ist es präsent. Es gibt sogar völkische Wohnsiedlungen. Hier sehen wir ein Inserat, in dem es heißt, Madjaren haben Vorteile bei uns, Wohnungen zu kaufen. Das ist deklariert eine Wohnsiedlung oder halt eine Gemeinschaft von, oder wie kann ich das sagen, eine nicht Wohngemeinschaft, also aber eine Gemeinschaft von Menschen, die sind national gesinnt, also eine Gemeinschaft von national gesinnten Menschen, die deklariert wollen, dass sie sogenannte Weiße sind, dass sie die gleichen Einstellungen haben. Und was wir hier sehen, rechts im Bild, ist der Heilige Gral. Wieder dieser mythische Vogel auf einem Sockel, und hier sehen wir auch so etwas wie einen Altar. Also sie haben auch was Religiöses, was Parareligiöses an sich, und sie wollen ein Kulturhaus oder ein Gemeinschaftshaus errichten, in dem sie magyarische Werte pflegen. Es gibt auch eine Taxigemeinschaft, die der Partei Jobbik, der rechtsradikalen Partei Jobbik, nahesteht. Es heißt Jobb-Taxi. Hier sehen wir wieder das Symbol von Großungarn. Das ist ein Aufkleber. Und hier ist ein Taxi, der diesen Aufkleber auch trägt. Teilweise hat übrigens auch Viktor Orban einen Aufkleber mit Großungarn auf seinem Auto gehabt, der jetzige Ministerpräsident, aber wahrscheinlich nicht jetzt, ein paar Jahre früher. Es gibt auch Supermarktnetze, die Völker gesehen sind. Das ist ein Supermarktnetz namens CBA, und in diesem Supermarktnetz kann man madjarische Ware für madjarische Kunden kaufen. Interessanterweise gehört dieses Netz eben einem Gebrüderpaar namens Lazar. Die haben sich sehr berühmt gemacht, die reiten und haben dabei große Preise gewonnen, sind sehr reich und haben dieses Supermarktnetz gegründet. Und die sind gleichzeitig Ehrenvorsitzende der Motorraddivision GOI Motorradfahrer. Hier sehen wir sie. Und diese GOI Motorradfahrer, die marschieren nicht, sondern sie brummen wie Hells Angel, vor allem in Gegenden mit hohem Roma-Anteil. Es gibt auch kleinere Einkaufsketten. Hier sehen wir einen Vertreter der sogenannten Magor-Bewegung. Magor ist ein Urwort für Magyare, also kommt aus einer Legende. Und der Begründer dieser Magor-Bewegung, wo man auch biologische ziemlich feine Sachen bekommen kann eigentlich, aber das biologische, eigentlich die grüne Idee, hat in Ungarn auch sehr stark was mit diesem Blut- und Bodenmythos zu tun. Also eigentlich weniger eine demokratische grüne Idee, aber sie stellen auch eben biologische Waren her. Der Begründer dieser Bewegung ist ein Schauspieler, hier sehen wir ihn links. Er ist einer der Begründer der 56, also Urbegründer der ungarischen Garde. Hier sehen wir ihn links neben Gábor Vona. Gábor Vona ist eben der Chef von Jobbik. Es gibt auch größere Versammlungen. Wahrscheinlich kennt ihr oder kennen Sie das sogenannte Sziget Festival in Budapest. Das ist inzwischen fast schon weltberühmt geworden, ist wirklich auch ein sehr gutes Festival. Es gibt auch ein Pendant dazu in madjarischer Version, die sogenannte Madjarische Insel. Und hier kommen etwa 10.000 bis 11.000 Menschen zusammen jährlich. Und das sind... Also wenn ich das Wort sage Neonazi, dann würden die das sicherlich nicht akzeptieren. Sie sind selbsternannte Patrioten, die hier zusammenkommen. Aber dass hier auch der Hitler großfällt, dass sie Neonazi sind, sieht man hier an diesen Springerstiefeln, und dass hier auch der Hitlergruß üblich ist, das sieht man hier auf diesem Foto, auf diesen beiden Fotos, die habe ich gemacht, das sind Aufnahmen vom Fernsehen, deswegen ist die Qualität so schlecht. Man kann nicht einfach so dahin gehen, weil man da sehr stark bedroht wird und man wird untersucht, und wenn man auch nur ein bisschen bekannt ist, dass man nach diesem Gebiet forscht, dann wird man auf keinen Fall reingelassen. In diesem Jahr wurden Journalisten richtig bedroht und rausgeschmissen. Es gibt auch eine weitere sehr große Versammlung, die eigentlich als eine völkische Versammlung deklariert werden kann. Das hat auch was Okkultes, Religiöses, also Parareligiöses. Das ist in Südungarn, in Böster-Pusta. Da kommen etwa 200.000 bis 300.000 Menschen zusammen jährlich. Also das muss man nochmal sagen, 200.000 bis 300.000 Menschen, die eigentlich auch die Nation schützen, dass sie nicht demokratisch denken, sieht man auch an dieser Fahne links, das ist die rot-weiß gestreifte Apartfahne, also die Neonazi-Fahne, und dass sie sehr stark was Schamanisches anhaben, sieht man an diesem Zelt, die eigentlich wahrscheinlich so eine Art Tempel ist. Also der Schamanenkult ist sehr virulent in Ungarn. Dieses Okkulte ist also wirklich zurzeit sehr wichtig. Es gibt dann nochmal eine noch größere Versammlung. Und zwar kommen hier etwa 500.000 Menschen zusammen, eine halbe Million Menschen jährlich oder noch etwas mehr. Das ist nicht mehr in Ungarn, sondern das ist in Transsilvanien, das heißt in Rumänien. Und das ist Csíkszomjó heißt das. Ursprünglich war das eine Marienwallfahrt und inzwischen wird das zu einer regelrechten Wallfahrt für die Nation eigentlich. Und man singt am Ende nicht nur die ungarische Hymne, also das heißt das Gebet für die Nation, sondern auch die transsilvanische Hymne, die wir vorhin gehört haben. Und man will eigentlich damit uns sagen, die Message dieser Versammlung ist, wir lassen Transsilvanien nicht, wir müssen Transsilvanien wieder zu Ungarn zählen. Csíkszomjó heißt das. Soll ich buchstabieren?
Nein.
In Rumänien. Das ist also in Rumänien. Das Gebiet heißt Transsilvanien oder Siebenbürgen auf Deutsch. Und das gehörte früher zu Ungarn. Und das ist hier ein Wallfahrtsort. Wir sehen hier so eine Art Altar. Und hier werden auch Messen natürlich abgehalten für die Menschen. Aber durchaus auch Rockopern, die eben besingen, dass die Nation eins ist. Also die eben Großungarn eigentlich besingen. Das wird von Ungarn aus organisiert, das heißt von Ungarn aus auf fremdem Boden eine ungarische Veranstaltung, eine großungarische Veranstaltung, und inzwischen fahren zielgerecht Züge dahin, und der Zug oder es gibt einen wichtigen Zug mit vielen Wagen, mit vielen hundert Menschen oder vielleicht sogar 1000 Menschen, das weiß ich nicht, und der Zug heißt Carpathia-Zug, also oder Carpathia, genau. Nochmal, bitte?
Will man da vor allem Ungarn?
Ganz genau. Und die Partei Jobbik, die rechtsradikale Partei, hat übrigens auch ein Büro in Rumänien, in Transsilvanien eröffnet. Also es geht eine deutliche Message nach Rumänien, schon seit vielen, vielen Jahren und vor allem durch die rechte Regierung. Und ich komme aber noch darauf zu sprechen. Okkultismus, esoterischer Mystizismus und Parareligiosität, das sind alle sehr wichtige Stichworte heutzutage in Ungarn. Über die Geschichte des völkischen Denkens möchte ich hier nicht so viel verlieren, weil das dann zu wissenschaftlich wird, aber es ist mit Deutschland parallel ist das völkische Denken entstanden, hat im Holocaust geendet, wie in Deutschland. In Ungarn wurden innerhalb von innerhalb von 2 Monaten etwa 600.000 Menschen deportiert. Das heißt, man kann nicht sagen, dass die Ungarn einfach als untätige Opfer waren, die zugeschaut haben, sondern sie haben sehr wohl mitgearbeitet am Holocaust. Aber das völkische Denken wurde nach dem Realsozialismus, also im Realsozialismus war das völkische Denken aber auch virulent. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde es nicht demokratisiert. Und ein Großteil der politische, es wurde nicht nur nicht demokratisiert, sondern von der Sowjetunion wurden Signale ausgesendet, kulturpolitische und politische Signale, die eigentlich nicht nur erlaubten, sondern unterstützten dieses völkische Denken, weil man nur durch diese Besinnung auf das eigene Volkstum eigentlich Ungarn und auch die anderen postkommunistischen Länder eigentlich stillhalten konnte. Das war also ein Mittel, dafür ein bewusstes Mittel, eingesetztes Mittel, um die, das Volk eigentlich ruhig zu halten und nicht auflehnen zu lassen gegen die Diktatur. So lebte das völkische Denken weiter und nach der Wende oder um die Wende herum hat die gesellschaftliche Elite, Kulturpolitiker und die völkische Intelligenz die Wende, bei der Wende um die Wende herum hat sich die gesellschaftliche Integration von einem ethnozentrierten, also völkischen Kulturnationalismus erhofft, das heißt von der Schaffung einer magyarischen Volksgemeinschaft. Der auf solchen Ideen basierende Widerstand gegen den Realsozialismus bedeutete für viele eine progressive Revolution von unten. Dementsprechend war das Ende des Realsozialismus vielmehr eine ethnonationale, also völkische, als eine demokratische Wende. Da mit dem ethnonationalen bzw. völkischen Denken die Homogenisierung der eigenen Gruppe intendiert ist, führt es automatisch zu einer Ausgrenzung derer, die nicht als Bestandteil der Wir-Gruppe akzeptiert werden, also der anderen, der Fremden. Deshalb ist das völkische Denken und der Antisemitismus und auch der Antiziganismus und auch die Homophobie in Ungarn die zwei Seiten der gleichen Medaille. Wie sich nun der Antisemitismus in Ungarn äußert, haben wir bereits an Beispielen gesehen, in denen Gyurcsány und andere linksliberale Politiker oder Journalisten dargestellt wurden. Der Antisemitismus ist also in Ungarn nicht im engeren Sinne als Hass gegen eine real existierende Bevölkerungsgruppe zu verstehen. Die Abneigung richtet sich gegen symbolische Juden, gegen Fremde an sich und zielt eher gegen Politiker und Medienvertreter und hier vor allem gegen sozialistische und Liberale, die einem missfallen als gegen reale Juden. Hier sehen wir zum Beispiel den Aufruf, einen sehr bekannten Journalisten eigentlich zu lynchen. Das ist nur ein Beispiel, aber 2006 und 2007 gab es so viele Demonstrationen, vielleicht habt ihr darüber gehört. Es waren immer wieder Aufrufe an Laternen verbreitet mit Namen und teilweise mit Telefonnummern von bekannten linksliberalen also Journalisten oder Medienmenschen, die eigentlich gelyncht werden sollten. Es hat teilweise geheißen in rechtsradikalen Internetportalen, wir werden nicht so lange ruhen, bis sie hängen. Hier auf dem Kossuth-Platz, das ist hier vor dem Parlament, gab es 2006 eine Demonstration, die mehrere Wochen angedauert hat und bei der sogar die Namen von 50 vermeintlichen jüdischen Journalisten vorgelesen wurden und deren Telefonnummern werden dann weitergegeben, auf Internetportalen veröffentlicht, die werden dann belästigt nachts und viele wurden auch schon tätlich angegriffen. Hier sehen wir 2006, im September wurde das Gebäude des ungarischen Fernsehens angegriffen und hier sehen wir wieder die Apartheid-Fahne, die neonazistische Fahne und dass es sehr wohl eine antisemitische Konnotation hatte, ist durch die Tatsache bewiesen, dass ich zum Beispiel auf Internetportalen den Aufruf gesehen habe, wir müssen das Gebäude des Fernsehens angreifen, wir müssen zum Beispiel auch das sowjetische Befreiungsdenkmal in der Nähe vom Fernsehgebäude auf demselben Platz haben sie sich damals befunden, inzwischen ist das Fernsehen ausgezogen. Wir müssen die angreifen, damit wir dadurch unsere goyische Einheit symbolisieren. Und da fällt mir ein, ich habe das nicht erwähnt, ich habe hier Kopien von meinen Publikationen, wer sich interessiert, kann sie gerne anschauen. Ich kann sie leider nicht hier lassen. Das sind also Kopiervorlagen, weil ich mit dem Flugzeug nach Berlin flog und da musste ich sehr mit dem Gewicht aufpassen. Aber Sie können oder ihr könnt die Titel aufschreiben und dann vielleicht irgendwie besorgen oder von mir die PDF-Datei oder ich kann sie gerne weitergeben. Man kann den ungarischen Antisemitismus als kulturellen Code oder als Weltanschauung definieren, der sich gegen die anderen richtet, die im Gegensatz zum Mythos vom magyarischen Vaterland und der durch das eigene Blut getränkten Heimaterde den Kosmopolitismus, die Urbanität und die Intellektualität verkörpern. Selbst eine gewählte Regierung kann so zum Ziel antisemitischer Stereotypisierungen werden. Dies bewies 2009 ein Kommunalpolitiker, der im Sinne des Stereotyps einer verjudeten Regierung oder einer Zionistic Occupied Government, das ist wieder ein Terminus Technicus, das ungarische Parlament die Synagoge am Kossuth-Platz nannte, die ausgeräuchert werden sollte. Das war noch während der sozialistischen Regierung. Als der Politiker gefragt wurde, wie er das meint, antwortete er, das Parlament würde im alltäglichen Gebrauch so bezeichnet. Hier sehen wir vor einer rechtsradikalen Internetseite die Anordnung der Parlamentssitze wie ein Menorah und darüber steht Parlamentsmenorah. Also das ist eine Versammlung von Juden oder von verjudeten Menschen. Was ist nun bei den Parlamentswahlen im Frühjahr 2010 geschehen? Die Fidesz-Bürgerliche Union hat im April zusammen mit der Christlich-Demokratischen Volkspartei, KDMP, eine Zweidrittelmehrheit erlangt. Die rechtsradikale Partei Jobbik ist nun in der Opposition, aber die Tatsache, dass sie bei den Wahlen mit etwa 17% ins Parlament kam, ist alles andere als Zufall. Die Jobbik spricht offen an, was viele denken und wofür viele sogenannte nationalgesinnte Medien und ein Großteil der Fidesz-Politiker schon seit vielen Jahren hetzen. Und nun ist da eine neue revolutionäre Generation, die sagt, wir wollen endlich mal ausführen, wozu uns unsere Väter motiviert haben. Vor einem Jahr etwa ist ein Artikel an die Öffentlichkeit gelangt, in dem behauptet wurde, dass Jobbik von der großen völkischen Partei Fidesz-Bürgerliche Union sogar erfunden worden sei. Hier muss ich kurz einfügen, dass der Name Fidesz oft ins Deutsche falsch übersetzt wird. Man sieht meistens Fidesz-Jungdemokraten. Das stimmt nicht. Den Namen haben sie schon länger, also vor 2002, abgelehnt. Und seit 2002 trägt die Partei den Namen Fidesz-Bürgerliche Union in Anlehnung an die Christlich-Soziale Union, weil die CSU ein deklariertes Vorbild von Fidesz ist. Fidesz hat in den letzten Jahren einen zweifachen Turn nach rechts gemacht. Einmal eben 2002, als sie in die Europäische Volkspartei gewechselt hat von der liberalen Internationale und einmal 2002 hat die Partei einen sogenannten völkischen Turn gemacht, das ist jetzt meine Bezeichnung, weil die Partei die Politik aus dem demokratischen Rahmen auf die Straße brachte und das erzähle ich sofort wieso. Also der Autor des gerade eben erwähnten Artikels schrieb nach den verlorenen Wahlen 2002, als die sozialliberale Koalition an die Macht kam, hatte der ehemalige Kanzleramtsminister verlauten lassen, dass Fidesz eine kleine Partei benötige, die sich traut, das an- und auszusprechen, was die Mutterpartei nicht laut sagen könne, weil Fidesz ja eine seriöse Partei bleiben wolle. Viktor Orban, ehemaliger und neuer Ministerpräsident, er war zwischen 1998 und 2002 eben Ministerpräsident, gründete nach der Wahlniederlage 2002 sogenannte Bürgerkreise, zu denen auch Gabor Wunna, der eben vorhin gesehene Chef von Jobbik, gehörte. Orban ist also sozusagen der Ziehvater des heutigen Parteivorsitzenden von Jobbik. Wunna war damals noch Student und gehörte in die christlich-studentische Vereinigung der renommierten Elter-Universität. Eigentlich hat niemand von Fidesz lange Jahre Jobbik als eine rechtsradikale Partei betrachtet. Bei den Kommunalwahlen 2006 hat Fidesz sogar in etwa 100 Fällen auf lokaler Ebene mit Jobbik koaliert. Erst 2010, im Vorfeld der Parlamentswahlen, ging Fidesz auf Distanz. Wenn ich jetzt bei meinem Vortrag den Unterschied zwischen der Regierungspartei Fidesz und Jobbik, der rechtsradikalen Partei Jobbik, nicht so klar darstelle oder nicht so klar erkennbar ist, dann hat es damit zu tun, dass es keine klare Trennlinie zwischen Fidesz und Jobbik gibt. Man sagt in Ungarn auch, dass Jobbik die Fortsetzung von Fidesz ist, nur mit anderen Mitteln. Das sieht man zum Beispiel hier. Hier ist die konstituierende Sitzung der neuen Regierung gerade zu Ende gegangen. Der Parlamentspräsident sagt, so ist die Sitzung zu Ende. Und dann haben einige, die Jobbik-Abgeordneten, angefangen, die transsilvanische Hymne, diese revanchistische Hymne zu singen. Und wir sehen, alle bleiben am Platz, selbst die Fidesz-Mitglieder. Das ist eine eindeutig revanchistische Hymne und es sind nur ein paar, die den Saal verlassen. Man musste da innerhalb von Sekunden schalten. Einige von den Sozialisten haben den Saal sofort verlassen, aber eben auch nicht alle. Und sie bleiben alle hier. Und was wir hier am Ende sehen, was wichtig ist, dass sie sich am Ende bekreuzigen. Das kommt sofort. Das ist hier wie ein nationales Gebet aufgefasst. Und das hat, also hier wird eigentlich, man singt schon zum Gott, aber im Grunde denkt man darunter die Nation. Und das, dafür gibt es auch einen Terminus technicus, die Sakralisierung der Nation. Das ist sehr wichtig in Ungarn heute. Das wird auch in Kirchen gepredigt und auch bei den Gartenweihen ist es ein wichtiges Moment, wenn zum Beispiel der rechtsradikale Bischof Hegedűs sagt, bei einer Gartenweihe 2008, und so wird aus Gottes Liebe, die Liebe zur Nation. So müssen wir, also ich zitiere nicht wortwörtlich, wir müssen von der Gottesliebe herunterkommen und die Nation anbeten. So dem Sinn nach hat er das gesagt. Die Angriffe auf Diyojan gehen auch sehr oft von Fidesz aus. So hat zum Beispiel im Jahre 2007 im Sommer der damalige Chef des Kabinetts des damaligen Oppositionsführers Viktor Orban und heutiger Europaabgeordneter Tomasz Deutsch verkündet, dass der damalige Ministerpräsident Gyurcsány ernsthaft verrückt sei, und zwar in einer Pressekonferenz hatte das den Journalisten verkündet, und daraufhin sind in Gesprächssendungen Psychologen, Psychiater und Aggressionsforscher haben Diskussionen geführt mit Journalisten, also seriös erscheinende Diskussionen, was für Schaden so ein verrückter Ministerpräsident dem Land Ungarn bedeutet. Über eine Zweidrittelmehrheit verfügt nun die Regierung, mit der sie zügig nach Regierungsantritt, also im Mai, eine Reihe neuer Gesetze verabschiedete, die nicht nur die kommende Gleichschaltung aller Lebensbereiche vorausahnen lassen, sondern die sowieso labile Demokratie des Landes weiter untergraben und die Gesellschaft in eine gänzlich geschlossene völkische Gemeinschaft verwandeln wollen. Die Opposition kann dabei nur zusehen, sie ist machtlos. Als erster Akt der neuen Regierung war die Verabschiedung eines Staatsbürgerschaftsgesetzes nach dem völkischen Jus Sanguinis-Prinzip. Ungarische Staatsbürger ist nun mehr, dessen Vorfahr aus dem historischen Ungarn stamme. Bestimmt ist das Gesetz damit vor allem für jene rund 3 Millionen Menschen, die als ungarische Minderheiten in Rumänien, Serbien und den vorhin erwähnten Ländern leben. Sie gelten in Ungarn auch nach 90 Jahren nach der ethnisch definierten madjarischen Kulturnation zugehörig. Jetzt können sie vollwertige ungarische Staatsbürger werden, ohne dass sie ihren Wohnsitz nach Ungarn verlegen müssen. Dass dieses Gesetz als erstes verabschiedet wurde, ist kein Zufall, sondern drückt eine deutliche Botschaft der neuen Regierung aus. Viktor Orban nannte den Ausgang der Wahl am 27. April eine Revolution in der Wahlkabine. Es ist eine völkische Revolution. Seit er 2002, wie erwähnt, nach 4-jähriger Regierung abgewehrt worden war, kämpfte er für die Wiederauferstehung der in Trianon erniedrigten Nation und für die Wiederherstellung der nationalen Einheit über die gegenwärtigen Grenzen hinweg. Das sind alles Zitate. Das heißt, für jenes Großungarn an der Trianon. Der Wiedergeburt der organisch gewachsenen biologistischen Abstammungsgemeinschaft dient auch die Verabschiedung eines zweiten Gesetzes. Der 4. Juni, Tag des Friedensvertrags von Trianon, wird nun zu einem Gedenktag des nationalen Zusammenhalts. Zudem wurde auch eine Deklaration des nationalen Zusammenhalts verabschiedet, die in allen öffentlichen Gebäuden, Institutionen bitte aushängen soll. Das war eine ausdrückliche Bitte des Ministerpräsidenten. Hier steht auch, ganz kurz lese ich die Stichworte, am Ende des ersten Jahrzehnts des 21. Jahrhunderts, nach 46 Jahren Besatzung und Diktatur und nach 2 verworrenen Jahrzehnten des Übergangs, hat sich Ungarn das Recht und die Fähigkeit zur Selbstbestimmung zurückerobert. Ich würde das nicht weiter zitieren, das kann überall nachgelesen werden, wenn jemand das eingibt, Deklaration für den nationalen Zusammenhalt. Es heißt nur, oder was wichtig hier ist, ist eben, dass auch hier die Kontinuität hergestellt wird, Realsozialismus und 20 Jahre nach der Wende. Das heißt, es ist eigentlich der Kommunismus ist eigentlich erst jetzt zu Ende gegangen, im Jahre 2010. Es gibt auch diese Dichotomisierung ist hier zu merken. Man hätte in Ungarn anstelle von Freiheit Ausgeliefertheit erfahren, anstelle von Selbstständigkeit Verschuldung, anstelle von von Ausstieg, Armut anstelle von Hoffnung, Zuversicht und Brüderlichkeit, eine tiefe seelische und politische wirtschaftliche Krise. Die Dichotomisierung ist sehr bezeichnend für die Schaffung eines Antisemitismus. Es ist sehr wichtig, dass Politiker nicht so dichotomisieren, sonst schüren sie den Hass im Land. Aber genau das macht Fidesz. Viktor Orban sprach 2009 von einem zentralen politischen Kraftfeld, in dem er frei von den überflüssigen Streitereien über die gegensätzlichen Werte von der Opposition ungehindert für die nächsten 15 bis 20 Jahre schalten und walten kann. Deshalb wurde zudem das Kommunalgesetz dahingehend geändert, dass kleine Parteien keine Chancen mehr haben werden. Das Ergebnis der Gesetzänderung hat sich bereits bei den Kommunalwahlen am 4. Oktober gezeigt. Außerdem wurde eine Kommission zur Änderung der Verfassung aufgestellt. Geändert wurden dabei unter anderem auch die Normen für die Nominierung der Verfassungsrichter. Geändert werden soll in der Verfassung die Präambel, die ergänzt werden soll um das Bekenntnis, Zitat, wir, diejenigen Mitglieder des Parlaments der Republik Ungarn, die glauben, dass Gott Herr über die Geschichte ist, und diejenigen, die den Lauf der Geschichte aus anderen Quellen zu verstehen versuchen, das heißt, hier wieder die Dichotomisierung, wir, die Christlichen, die glauben, dass Gott der Herr Geschichte ist, die anderen sind die anderen, die was anderes glauben. Die formal bestehende Trennung von Staat und Kirche wird so aufgehoben und die Beteiligung Ungarns am Holocaust letztendlich zu einem Akt Gottes. Also man schiebt eigentlich auch die Schuld weg von sich. Dabei spielt die Heilige Krone wieder, also im Zusammenhang mit der Verfassung, wieder eine wichtige Rolle. Auch die Heilige Krone, die Heilige Ungarische Krone, soll irgendwie in die Verfassung mit aufgenommen werden. Man berät jetzt darüber. Es ist eine Kommission eingesetzt worden, die Männer, die über die Verfassung beraten, und einer in dieser Kommission hat unlängst verkündet, dass ihm auch recht wäre, wenn Ungarn eine Monarchie wäre. Und als der Journalist gefragt wurde, und wer soll dann der König sein? Ja, die Heilige Ungarische Krone, die ist ja eine Persönlichkeit, wie wir das auch bei der anderen Abgeordneten gehört haben, bei Maria Wittner. Und derjenige, der hier das gesagt hat, der heißt Peter Borosz, Ministerpräsident in der ersten demokratisch gewählten Regierung Ungarns zwischen 90 und 94. Auch wurde umgehend das Gesetz zur Bestrafung der Leugnung des Holocaust geändert, das die alte Regierung am 19. April 2010 verabschiedet hatte. Im neuen Gesetzentwurf wurde der Begriff Holocaust gestrichen und der Völkermord des Nationalsozialismus mit dem des Kommunismus gleichgesetzt. So wird in Ungarn jeder strafbar, der den Völkermord des Kommunismus leugnet. Ein anderes verabschiedetes Gesetz, wie Experten befürchten, wird vor allem Roma beteiligen. Es basiert auf dem US-amerikanischen Prinzip Three Strikes and You Are Out und beinhaltet, dass vermeintlich unbelehrbare Straftäterinnen nach einer dritten Straftat zu drakonischer bis hin zu lebenslanger Haft verurteilt werden, wie das ein Bürgerrechtler ausgerechnet hat, unabhängig von der Schwere der Straftat und ohne Ermessensspielraum für die jeweiligen Richter. Das betreffe auch Armutskriminalität, den Diebstahl geringwertiger Güter durch die Ärmsten der ungarischen Armen, zu denen vor allem Roma gehören. Zwei Vorstrafen und eine Anklage wegen des Diebstahls einer Gurke können dann lebenslange Haft bedeuten, während beispielsweise ein Beschuldigter im Fall eines Totschlages lediglich zu 8 Jahren verurteilt würde. Das Gesetz ist die praktische Fortführung der Hetze der ungarischen Rechten gegen die Roma bzw. gegen die sogenannte Zigeunerkriminalität. Neu ist in Ungarn auch das Gesetz, das Obdachlose aus den Budapester Unterführungen vertreiben soll. Das heißt, die Feinde für die neue Regierung sind auch die Obdachlosen und die Armen. Zum Vorsitzenden des Parlaments hat Orban seinen engsten Weggefährten, jenen Laszlo Kövé, eingesetzt, der während der letzten 2 Jahrzehnte wiederholt mit den derbsten Ausdrücken die Gegner nicht zuletzt den damaligen Premier Gyurcsány antisemitisch beschimpft hatte. Bereits vor der Wahl hatten mit Orban angefangen, alle Fidesz-Politiker die Regierung Bajnai und Gyurcsány, also in der vorherigen Legislaturperiode gab es 2 Ministerpräsidenten, der eine hieß Gyurcsány, der andere hieß Bajnai. Also der Regierung Bajnai Budgetfälschungen unterstellt und die den Fidesz nahestehenden Medien über die Bedeutung der vielen Leichen im Keller spekuliert. Um diese Leichen im Keller zu entdecken und gegen die sozialistische Misswirtschaft vorzugehen, wurde ein Beauftragter für Abrechnung eingesetzt. Damit wurde der bereits angelaufene Jagd nach Sündenböcken unter den Sozialisten und Liberalen fortgesetzt. Von Orban und seinen Parteimitgliedern wurden ständig die Phrasen eines völkischen Antikapitalismus gegen die heimischen Oligarchen verbreitet und die fremden Spekulanten zum Schutz der fleißig arbeitenden madjarischen Menschen angegriffen. Interessant ist zum Beispiel, ihr habt sicherlich gehört von dieser Schlammkatastrophe in Ungarn. Da ist ein Klärschramm ausgetreten und hat ein Dorf praktisch weggespült. Und dieser Klärschlamm ist rot, der Farbe nach. Es ist ein roter Klärschlamm. Prompt wurden in solchen Gesprächssendungen wie hier, also seriös erscheinende Journalisten haben behauptet, Nomen est Omen, der Klärschlamm ist rot. Das stammt auch von Kommunisten. Also die Schuldigen sind auch die Kommunisten, die natürlich die vorherige Regierung und die Sozialdemokraten, also alle, die anders denken, sozialistisch, sozialdemokratisch oder liberal, die sind die Kommunisten und die Liberalen, das sind also die gängigen Schimpfwörter. Man will möglichst Gyurcsány in Handschellen abgeführt sehen. Einige Politiker, und das sagt man auch so lange werden wir nicht ruhen, bis Gyurcsány nicht abgeführt wird. Einige sozialistische und liberale Politiker sitzen bereits in Untersuchungshaft ohne eine Anklage. Ich will damit nicht sagen, dass sie nichts gemacht haben. Ich will nur sagen, dass sie ohne Anklage in Untersuchungshaft sitzen. Die völkische Regierungspartei Fidesz hat auch bei den Kommunalwahlen am Sonntag, dem 3. Oktober oder 4., dem 3., Entschuldigung, vorhin habe ich den 4. genannt, einen weiteren erdrutschartigen Sieg erzielt. Somit hat Ministerpräsident Orban eine Machtfülle, die so außergewöhnlich ist wie unter János Kádár im Realsozialismus. Nach der Kommunalwahl hat die Regierungspartei jetzt auch die Mehrheit in allen 19 Landesversammlungen inne. Bis auf eine Ausnahme feiert die Regierungspartei auch in allen 23 größten Städten des Landes Wahlsiege. Bis auf das südungarische Stadt Szeged gingen alle Großstädte an Orbáns Völkische. Eine kleine grüne Partei ist noch im Parlament. Budapest ist die kleine Partei Dritte geworden, aber nichtsdestotrotz ist auch Budapest an Fidesz gegangen. Darauf komme ich gleich. Die Jobbik, die Partei Jobbik, die ja im Frühjahr 17% erzielt hat, ging erneut mit romafeindlichen Parolen auf Stimmenfang. In den nordöstlichen Landesbezirken, hier sehen wir die braunen Landesbezirke, in denen Jobbik die meisten Stimmen erreicht hat. Das ist eine Zeichnung, ein Diagramm von Pusta Ranger, von diesem sehr guten Internetportal. In den braunen Landesbezirken hat Jobbik zwischen 15% und 20% erreicht, in den gelben zwischen 10% und 15% und den grünen zwischen 5% und 10%. Das ist also ein sehr bedrohlicher Zustand. In den nordöstlichen Landesbezirken blieb Jobbik die zweitstärkste Kraft vor den Sozialisten. In der 13.000 Einwohnerstadt Tiszaváshvári gewann dagegen die Rechtsradikalen den Bürgermeistersessel und die Mehrheit im Gemeinderat. Dies ist deshalb sehr gefährlich, weil Jobbiks Wahlwerbung unter anderem beinhaltete, dass man die Kinder von Roma-Familien in Internate stecken möge, damit sie gute Manieren lernen. Roma-Straftäter bekamen eine Aussicht, in ein Arbeitslager gesteckt zu werden, und schließlich forderte Jobbik, dass auch die sozialistischen und liberalen Politiker in Arbeitslager gesteckt werden mögen. Die potenzielle Gefahr für die Zukunft, die potenzielle Gefahr für diese Tatsache, dass eine ganze Stadt unter Jobbiks Herrschaft steht, besteht für die Zukunft darin, dass die Rechtsextremisten bei der Jugend außergewöhnlich stark sind. So stimmten 23% der zwischen 18 und 29 Jahre alten Wähler für Jobbik. Besonders gut schnitt die Partei im Nordosten ab in Regionen mit einem relativ hohen Roma-Anteil. Die nationalistische, fremden- und Roma-feindliche sowie offen antisemitische Rhetorik wurde von den rechten Medien ausführlich wiedergegeben. Die Kleinparteien sind, wie bereits erwähnt, zum Opfer des neuen Kommunalwahlgesetzes, also nicht reingekommen. Als Folge konnten viele Parteien in Budapest zum Beispiel überhaupt nicht kandidieren für das Oberbürgermeisteramt. So wurde auch in Budapest in Budapest ein Fidesz-Politiker in den Oberbürgermeistersessel. Es ist zu befürchten, so die linksliberale Zeitung Népszava, dass nach dem Triumph bei den Kommunalwahlen Regierungschef Viktor Orbán in Ungarn noch mehr das Sagen haben werde. Bereits jetzt sind die Staatsanwaltschaft von Orbán, von der Regierung Orbán kontrolliert, ist die Staatsanwaltschaft. An den Spitzen in den Reihen der Medienaufsicht, des Rechnungshofs, der Landeswahlbehörde und des Verfassungsgerichts schon jetzt sitzen da Parteisoldaten. So werden die Institutionen der Demokratie demontiert und die Foren des gesellschaftlichen Interesses ausgleichs beseitigt. Da auch in den Medien das Regierungslager die Oberhand gewann, können die schädlichen Regierungsentscheidungen schön geredet werden. Auch die Kontrolle der Medien wird gerade durch Fidesz ausgebaut. Die Spitze der Stiftung, den öffentlich-rechtlichen Sendern die Sender betreibt, wurde mit einem Fidesz-Mann besetzt. Eine andere Parteifreundin steht für 9 Jahre als Direktorin einer neuen Überwachungsbehörde namens Amt für Kommunikationswesen vor. Diese Behörde ist durch ein bereits im Sommer durchs Parlament gepeitschtes Gesetz entstanden, das zwei Fernsehsender, das nationale Radio sowie die ungarische Nachrichtenagentur faktisch der Kontrolle des Ministerpräsidenten unterstellt. Gesetze wie diese sind eigentlich nur aus totalitären Regimen bekannt, kritisierte unlängst die OSZE-Beauftragte für Pressefreiheit Dunja Mijatovic. Das neue Mediengesetz sei dem von Kasachstan ähnlich, sagte sie. Obendrein konnte Fidesz den Oberbürgermeisterstuhl in Budapest und die Mehrheit in der dortigen Stadtversammlung erlangen. Ab heute ist Budapest erneut die Hauptstadt der Nation, sagte Viktor Orbán am Wahlabend. Schon seit Jahren ruft Fidesz auf zum Kampf gegen die letzte Bastion der Linken, die Hauptstadt Budapest auf. Die liberale Großstadt würde die magyarische Kultur nicht glaubhaft vertreten, gibt er immer wieder zu verstehen. Mit seiner Anspielung auf das altbekannte antisemitische Ressentiment gegen die dekadente Großstadt schürt er immer den Hass gegen die Liberalen und Sozialisten. Die völkische Gleichschaltung, die im gesamten Land zu spüren sein wird, wird wohl in Budapest den größten Schaden ausrichten. Und dies mit den Mitteln der Kultur. Ich habe vorhin kurz vergessen zu erwähnen, bei den Gesetzen, dass das ungarische Kulturministerium abgeschafft worden ist. Es ist jetzt ein neuer Kulturbeauftragter eingesetzt worden. Dieser Kulturbeauftragte ist ein Mann aus Transsilvanien, was auch wieder sehr wichtig ist, eine Aussage hat an sich. Und der neue Kulturbeauftragte namens Geza Söcs hat als erster verkündet, dass er eine neue Forschungsgruppe ins Leben rufen werde, die eben mit einer DNA-Analyse dem Ursprung des Magyarentums nachgehen möge. In diesem Zusammenhang war der neue Kulturbeauftragte eben bereits in Kasachstan, um die Kulturbeziehungen zu vertiefen, weil man meint, dass die Magyaren, die Urmagyaren, also das Urvolk eben aus dem Gebiet abstamme. Schließlich sollen auch die 19 Auslandsinstitute nach einer einheitlichen Strategie einheitliche kulturpolitische Strategie bekommen. Die seien bis jetzt viel zu autonom gewesen. Zusammenfassend muss festgehalten werden, dass der Transformationsprozess der Jahre 89, 90 und der Weg in die Demokratie auf dem Weg des Scheiterns ist. Die Angst vor Veränderung und vor Freiheit und einer liberalen, offenen Gesellschaft haben in Ungarn leider derzeit die Oberhand. Die Situation in Ungarn kann nur mit den Mitteln der Politikwissenschaft und des Rechts nicht verstanden werden. Mit den Mitteln der politischen Kulturforschung dagegen sehr. Fritz Stern beschreibt in seinem Buch Kulturpessimismus als politische Gefahr, erschien 1986 in Deutsch, die konservative Revolution in Deutschland, Anfang des 20. Jahrhunderts. Gespenstisch ähnlich ist es heute in Ungarn. Die nationale Wiedergeburt, der Kampf für Werte, die man als die altüberkommener Traditionen ansieht, der Kampf gegen den Liberalismus und gegen den westlichen Hedonismus, das sind alles Zitate, gegen Reformen, besonders wenn sie von links kommen, gegen die Sozialdemokratie, gegen das Denken in Kategorien der liberalen Demokratie, und so weiter, gehen einher mit einer Art nationaler Religion, in der die neue Regierung im Namen des Volkstums, im Namen des Magyarentums, eine Art Sendung zu vollenden scheint, meint. Die magyarische Sendung strahlt nach außen als Hungaria Irredenta und nach innen als Vision einer sauberen Nation, in der bald Ordnung herrschen soll. Es ist zu befürchten, dass der Kulturwissenschaftler Arkos Tiladi recht haben werde. Er meinte Anfang 2010, dass mit der neuen Orbán-Regierung eine neuartige postmoderne ethnonationale Diktatur verwirklicht werde. Vielen Dank.